Ton Meets. Songs for the Season. Unsere Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2026-27.
Peter Meier schießt, der Tor! Tor! Alter! Was für ein...
3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Und händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die...
Die alte Dame Hertha BSC stieg 2023 aus der Bundesliga ab und ist seitdem zweitklassig. Im gleichen Jahr erschien Wildberry Lillet von Nina Chuba. Ob man in Berlin auch Hunger hat und sich alles vom Buffet nimmt, das und mehr bespricht Yannick mit Hertha-Fan Rebecca. Viel Spaß beim Hören.
Wir kommen zu Hertha BSC und ihr habt im Intro auch schon gehört, wer mein Gast ist. Sie war in der Saison 23/24 das letzte Mal da, zum einen in der Saisonvorschau und auch nach dem Auswärtsspiel bei der Hertha. Moin Rebecca.
Morgen und liebe Grüße aus Berlin an alle Zuhörenden. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Wir haben ja ein bisschen was verpasst, würde ich sagen, bei der Hertha. Wir haben uns seit März 24 nicht mehr gesehen. Damals ein Heimspiel des FC St. Pauli, was 2:0 gewonnen wurde und auch das Auswärtsspiel Ende September 23, wo wir nach dem Spiel miteinander gesprochen haben. Auch das ging für die Hertha verloren. Der Trainer war damals noch Pal Dardai. Ich glaube, wir haben seitdem mindestens einen Trainer komplett verpasst. Ja, erzähl uns mal, was ist in den letzten 2 Jahren bei der Hertha so los gewesen?
So einiges. Ich glaube, die große Sache, die passiert ist, zumindest seit dem letzten Mal, wo wir miteinander gesprochen haben, nicht wo wir gegeneinander gespielt haben, Hertha und St. Pauli, aber miteinander gesprochen haben, ist, dass im Januar 2024 Kai Bernstein verstorben ist. Mhm. Unser Präsident, was ein Schock war, der den Verein, glaube ich, auch sehr erschüttert und beeinflusst hat und was natürlich dann auch ganz praktische Folgen hatte im Sinne von, wir haben seitdem einen neuen Präsidenten und auch ein neues Präsidium gewählt, eine Wahl, die damals gerade auf der Präsidentenposition durchaus umkämpft war. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Sache, die passiert ist. Ansonsten, du hast es schon angesprochen, Pal Dardai ist nicht mehr unser Trainer. Das ist mittlerweile Stefan Leitl, der an der Seitenlinie steht und jetzt in seine zweite richtige oder vollständige Saison mit uns geht. Allerdings davor auch schon ein Stück Rückrunde mit uns gecoacht hatte, also seit knapp anderthalb Saisons jetzt da ist in Berlin und uns trainiert. Ansonsten, was damals, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, auch ganz neu war, war, dass Hertha auch endlich Frauen- und Mädchenmannschaften hatten und es also auch endlich Frauenfußball unter der blau-weißen Fahne gab. Da hat sich in den 3 Jahren super viel entwickelt und aufgebaut, sowohl auf dem Platz mit Erfolgen als aber auch drumherum und unter den Fans. Ja, ich würde sagen, das sind so die 3 größten Bereiche, die mir einfallen, spontan.
Okay, ja, da steckt jetzt wirklich schon ganz viel drin. Also angefangen mit Kai Bernstein, das war ja damals ja wirklich auch für die ganze Fußballwelt irgendwie ein Schock, weil er ja wirklich auch sehr jung verstorben ist. Und ja, man gerade so irgendwie auch über Berlin hinaus da so eine Aufbruchsstimmung bei der Hertha wahrgenommen hat. So ein Präsident, der aus der eigenen Kurve kommt und so und ganz viel anders machen wollte. Ja, und dann wird so ein Mensch so früh aus dem Leben gerissen. Das hat ja, glaube ich, nicht nur Hertha-Fans schockiert. Genau, dann Pal Dardai ist nicht mehr Trainer. Zwischendurch war Christian Fjell noch an der Seitenlinie. Den haben wir jetzt kurz unterschlagen.
Den habe ich unterschlagen, das stimmt, ja.
Genau, und ich erinnere mich, da haben wir damals auch drüber gesprochen, dass Hertha BSC quasi das Frauenteam von Hertha 03 Zehlendorf übernommen hat sozusagen. Oder die haben gesagt, wir wollen gerne unter eurer Fahne denn nächstes Mal spielen. Das können wir ja gleich, wenn du magst, noch im Backstage-Bereich noch ein bisschen genauer beleuchten, was da so passiert ist in der Zwischenzeit.
Gerne.
Ich würde kurz beim Management bleiben. Du hast schon gesagt, Trainer ist inzwischen Stefan Leitl, hatte im Februar letzten Jahres übernommen, konnte aber auch nicht dafür sorgen, dass die Hertha wieder im Aufstiegskampf eine Rolle gespielt hat. Oder wie würdest du unter seiner Wirkung das sportliche Abschneiden der Hertha beurteilen?
Ja, also zumindest nie wirklich. Also es gab letzte Saison, muss man jetzt ja sagen, gab es in der Rückrunde, ich würde sagen, ich weiß es nicht mehr genau, aber so zwischen Spieltag 8 und ich sag mal 15 gab es durchaus so ein Run, wo man irgendwie mit Liga- und Pokalspielen insgesamt am Ende, ich glaube, irgendwie 9 oder 10 Spiele ungeschlagen war, was natürlich schon erstmal so auf dem Papier sich gut liest und sich in der Zeit auch durchaus gut angefühlt hat. Aber es hat halt trotzdem nie für wirklich mehr gereicht, um so, ich sag mal, zwischen Platz 7 und 5 so wirklich zu stehen. Also immer so das Gefühl, wenn man jetzt den nächsten Schritt noch gehen würde, dann wäre man wirklich dran und drin. Aber das ist nie so richtig passiert. Dafür war es dann auch gerade in der Rückrunde auch viel zu unkonstant in der Leistung und viel zu viel auf und ab.
Genau, also wir reden da von Platzierungen. Nach dem Abstieg war es Platz 9, dann in der vorletzten Saison Platz 11 und jetzt die vergangene Spielzeit habt ihr auf Platz 7 abgeschlossen. Das ist ja wahrscheinlich nicht dem Anspruch angemessen, den man in Berlin hat, oder?
Nee, absolut nicht. Also vor allen Dingen, weil man gerade zur letzten Saison, die auf Platz 7 dann beendet wurde, auch sagen muss ganz klar, dass von den 3 Zweitligasaisons das die eine ist, wo ein ganz klares Ziel auch nach außen kommuniziert wurde und das Ziel war der Aufstieg und das hat man halt sehr eindeutig nicht erreicht. Ich würde allerdings sagen, also sozusagen selbst abgesehen davon, sozusagen was die Führungsriege kommuniziert hat, sage ich mal, selbst unter Fans, die dem Aufstieg gegenüber vielleicht trotzdem irgendwie kritisch waren oder gesagt haben, na, mal gucken, ob man das schafft, war am Ende, glaube ich, trotzdem die Leistung nicht zufriedenstellend. Einfach aufgrund der angesprochenen Leistungsschwankungen und dass man das Gefühl hatte, man ist nie so wirklich mal irgendwie auf eine Ebene weitergekommen und hat sich da wirklich etabliert.
Ja, also läuft man da den Ansprüchen ein Stück weit hinterher. Im Vergleich zu anderen Vereinen, mit denen ich hier schon gesprochen habe, ist sonst auf der Management-Ebene jetzt in der Sommerpause, da haben einige Vereine doch so ein bisschen, unter anderem der VfR Wolfsburg, haben da schon sehr jeden Stein umgedreht sozusagen. Und das ist bei euch gar nicht der Fall. Da sind die meisten schon länger dabei. Also hat man gesagt, okay, an den Strukturen ringsherum liegt es nicht, dass die Hertha nicht im Aufstiegskampf mitspielen kann. Oder wie würdest du dir das erklären, dass man da keinen frischen Wind geholt hat jetzt im Sommer?
Ja, also das stimmt. Da ist bei uns auf sozusagen Management-Ebene sogar gar keine Veränderung jetzt zur neuen Saison. Also wenn man irgendwie von Geschäftsführer, Sport und solchen Positionen redet, die ja auch überall immer ein bisschen anders heißen. Man muss allerdings fairerweise auch sagen, da war der große Umbruch bei uns vor einer Saison im Grunde erst, wo wir sowohl auf der Position Geschäftsführer Finanzen als auch auf der Position Geschäftsführer Sport mit Görlich und Huschen zwei neue geholt haben. Von daher auf der Ebene jetzt dann schon wieder umzubrechen und zu verändern, hätte, glaube ich, schlicht nicht so viel gebracht oder hätte nicht so viel Effekt, gerade weil das halt auch was ist, wo, wenn man sage ich mal, in so Strukturen reinkommt, man natürlich auch erstmal eine gewisse Zeit braucht, um anzugucken, um zu analysieren, um festzustellen, was müssen wir überhaupt verändern. Also deswegen sozusagen auf der Ebene ist es bei uns einfach eine Saison früher schon passiert und da sozusagen nach einer Saison, ja, Analyse, würde ich mal sagen, merkt man, dass da jetzt die Arbeit so langsam richtig beginnt. Ein Beispiel dafür wäre, darauf können wir vielleicht auch nochmal eingehen, die Umstellung in der medizinischen Abteilung und so Dinge, also im Drumherum. Also auf der Ebene war es, glaube ich, nicht so notwendig. Was mich ja überrascht hat, ist, dass nach der Saison und halt nach doch 3 Jahren, in denen der Aufstieg nicht gelungen ist, dass Benny Weber, der Sportdirektor, dass der nach den 3 Saisons noch geblieben ist, hat mich persönlich ja etwas überrascht, beziehungsweise ich weiß nicht so ganz genau, wie ich das finde.
Okay, das ist also eine Position, die vielleicht vakant werden könnte, je nachdem, wie die kommende Saison so läuft. Ja, muss man dann sehen. Ansonsten ist natürlich klar, wer erst zur letzten Saison übernommen hat, dass da noch nicht so viel passiert sein kann. Andererseits kennen wir auch das Fußballgeschäft und wissen, dass man da gar nicht so viel Zeit bekommt mitunter. Dann gehen wir übers Management mal langsam in die Besetzung rein. Und da ist bei euch zumindest auf der Zugangsseite, was so große Verpflichtungen angeht, noch nicht viel passiert. Aber ihr habt eine ganze Menge Leute abgegeben. Ja, das große Talent Kenneth Eichhorn geht zu Bayer Leverkusen. Fabian Reese findet die Werte des Volkswagen-Konzerns so toll, dass er nach Wolfsburg geht. Tiag Ernst geht nach Feyenoord. Cuisance geht nach Lens. Jeremy Duciak, den wir hier auch noch kennen. Ist das China, wo er hingeht? Ja.
Ich glaube, es war ein chinesischer Verein, ja.
Ja, also das wären so Namen, die wir hier natürlich auch noch kennen. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Menge Abgänge und bisher noch wenig Zugänge. Wie würdest du denn ja die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit in Sachen Kaderplanung beurteilen?
Also das ist unter Fans bei uns intern super heiß diskutiertes Thema, weil man die eine Seite hat, die halt sagt, und ich kann das nachvollziehen, was man da an Talent und auch an Scorerpunkten gehen lässt, das muss ich ja irgendwie ersetzen. Das kann ich nachvollziehen. Andererseits denke ich mir halt auch, also es war über die letzten Jahre und das auch nicht nur in den Zweitligasaisons, sondern auch davor in der ersten Liga schon so, dass gefühlt es eher so war, ja, lasst uns mal kaufen, lasst uns mal verpflichten, lasst uns mal holen und dann gucken wir mal. Und da waren Transfers bei, die funktioniert haben. Da waren häufig aber auch Transfers bei, ja, ich sag mal, zumindest nicht so richtig funktioniert waren. Also wo man so war, ja, okay, irgendwie im Englischen würde man sagen, sie haben die Needle jetzt nicht wirklich in die eine oder andere Richtung bewegt. Deswegen finde ich es ganz persönlich tatsächlich gar nicht so schlecht, erstmal zu sagen, okay, wir räumen diesen Kader wirklich auf. Wir gucken dann mal, was wir noch da haben, was uns die Jungs, die wir da haben, an Skills, an Positionen geben können. Gucken dann, was fehlt. Gucken bei dem, was fehlt, dann auch ein Stück weit, können wir das vielleicht aus den eigenen Reihen decken, also aus der Akademie, aus der U19, der U23. Und erst wenn das nicht der Fall ist, guckt man, okay, wen können wir holen? Von daher, es ist sehr, sehr ruhig. Wir haben bisher genau einen Leitzugang. Das ist der einzige Neuzugang. Ich persönlich finde es aber zumindest vom Ansatz her gar nicht so schlecht oder verkehrt.
Ja gut, ist natürlich ein großes Wagnis, ne? Wenn da sehr, sehr viele Spieler aus der eigenen Jugend kommen, ist natürlich auch ein schönes Signal, dass da eine gewisse Durchlässigkeit ist, solange man das jetzt nicht nur macht, weil man sagt, okay, wir können uns andere, die wir vielleicht holen wollen, gar nicht leisten. Aber es kommen allein 3 Spieler aus der U23, 4 Spieler aus der U19, also ja, alle so zwischen 17 und 20 Jahre alt. Eine Laie vom FC Burnley, Oluwaseun Adewumi, ist auch erst 21, also da wird sehr, sehr auf die Jugend gesetzt sozusagen. Und dann versucht man, so wie ich dich jetzt verstanden habe, zu gucken, wo es damit hingehen kann. Und du bist mit dieser Herangehensweise erstmal einverstanden. Dann sag doch gerne noch mal ein bisschen kurz was zu einzelnen Abgängen, was die für eine Rolle gespielt haben und wie sehr die fehlen werden.
Ja, also ich glaube, der große Abgang, der ja auch die Schlagzeilen dominiert hat, ist Fabian Reese, der zum VfL Wolfsburg gegangen ist, weil ja er die Werte von VW so großartig findet. Ja, das ist wenig überraschend der am heißesten diskutierte Transfer, weil es natürlich schon einfach so ist, dass uns das Geld einbringt und spart. Also nicht nur die, ich weiß nicht, was waren es jetzt am Ende, irgendwie 8 bis 10 Millionen Ablöse, sondern eben auch, ich glaube, irgendwie zumindest angeblich 1,5 Millionen Gehalt oder so. Das ist in der Situation, in der Hertha finanziell immer noch ist, nicht nur bei Reese, sondern auch bei so jemandem wie Cousins oder vergleichbaren Spielern, ist es ein Faktor, den man mitbedenken muss. Mit Reese geht natürlich jemand, der, auch wenn auch er in der letzten Saison ja teilweise gestruggelt hat, bisschen überspielt wirkte, es auch den Eindruck hatte, dass er dann zu viel, zu häufig alleine machen wollte, aber schon wahrscheinlich der beste Fußballer in dem Kader, der vermutlich für die zweite Liga, wenn er wirklich sozusagen auf der Höhe ist, auch zu gut ist. Von daher, also ich glaube, wenn er in die Bundesliga gegangen wäre, hätte ihm das auch niemand übel genommen, dass er jetzt innerhalb der zweiten Liga wechselt und dann auch noch nach Wolfsburg und das dann auch noch mit solchen Aussagen begründet, ist nicht wirklich gut angekommen.
Das denke ich mir.
Ja, gerade ich glaube, das war im Rahmen seines Einstandsinterviews oder Vorstellungsvideos beim VfL Wolfsburg. Das war für viele hier, glaube ich, bei Hertha dann so gefühlt nochmal so ein bisschen im negativen Sinne irgendwie die Kirsche auf der Sahnetorte oder das Tüpfelchen auf dem I, dass ich so das Gefühl habe, dass die Stimmung jetzt doch dann eher so ist, ja, dann geh halt. Geh nach Wolfsburg, lass dich da bezahlen, alles fair, aber ja, ich glaube, so ein bisschen das genaue Gegenbeispiel dazu ist Tjaak Ernst, der, wie du auch schon meintest, zu Feyenoord gewechselt ist, der jetzt dann also erste Liga und auch europäisch spielen wird und der das zumindest mal vermutlich auch als Nummer 1 tun wird. Zumindest hat er die Rückennummer erstmal bekommen und Feyenoord hat die vorige Nummer 1 auch abgegeben. Da ist, glaube ich, der Konsens größtenteils sehr, dass wir ihm das alle sehr gönnen und hoffen, dass er glücklich und erfolgreich wird. Ist schon aber auch so ist, dass wir absolut einen starken und wichtigen Rückhalt damit verloren haben, weil Ernst in der, ja, über die letzten 2 Saisons, aber gerade auch nochmal in der letzten echt nochmal eine Entwicklung, eine Steigerung gemacht hat und es echt Spiele gab, wo er sie uns festgehalten hat. Und das wird natürlich fehlen. Gerade auch in einer potenziell sehr jungen Mannschaft ist natürlich, wenn man so einen Rückhalt hinten drin hat, der dann auch einfach mal Spiele festhalten kann, natürlich eigentlich eine gute Sache.
Ja, dann wäre meine Nachfrage noch nach Kenneth Eichhorn, der ja auch als Supertalent gilt, auch erst 16 Jahre alt ist. Wie sehr bedauert man es, dass er den Fall einverlassen hat?
Ich glaube, da war uns allen klar, dass das kommt. Also ich glaube, so vielleicht sozusagen die optimistisch waren, haben vielleicht gehofft, dass wir noch eine Saison mit ihm kriegen. Aber uns war klar, dass, also selbst wenn er noch irgendwie eine halbe Saison oder eine Saison bleiben sollte, wenn er die annähernd so weiterspielt wie seine erste, dann kommen die Angebote und das sind dann Angebote, die Hertha finanziell nicht ablehnen kann und die eher mit den Möglichkeiten, die ihnen diese Angebote eröffnen, auch nicht ablehnen sollte. Also von daher, ich glaube, auch da ist die mehrheitliche Meinung so, dass man da Verständnis für hat. Es waren so ein paar Stimmen bei, die so waren, naja, Bayer Leverkusen, muss das zwingend sein? Mhm. Wobei ich mir vorstellen könnte, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass da eine Rolle gespielt haben könnte, dass ja Ibo Maser auch zu Leverkusen gewechselt ist, auch ein junges Zweitligatalent aus Herthas Reihen. Bei dem hat halt ja die Integration geklappt und der ist jetzt etablierter Bundesligaspieler und hat mit Leverkusen in Europa gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Kenneth Eichhorn ein Faktor in der Entscheidung war, weil er gesehen hat, bei jemandem, der mit mir vergleichbar ist, hat es so gut funktioniert.
Ja gut, nun ist das natürlich ähnlich wie mit dem Hochziehen von Nachwuchsspielern auch keine Garantie. Also aus der Ferne betrachtet hätte ich jetzt gesagt, so mit 16 Jahren vielleicht noch eine Saison bei euch und dann mal gucken, was es für Optionen gibt. Ich meine, es gibt ja auch genug Beispiele aus der Vergangenheit von Spielern, die früh sehr hoch geflogen sind und dann relativ tief gefallen sind und nicht mehr an die Leistungen aus ihrer sehr frühen Profizeit anknüpfen konnten. Muss man dann sehen. Dann wäre jetzt vielleicht noch die abschließende Frage zum Kader. Siehst du den denn? Ich meine, wir nehmen jetzt gut anderthalb Wochen vor dem Ligastart auf. Siehst du den Kader in der Form, wie er jetzt zusammengestellt ist, als ja konkurrenzfähig oder sogar leistungsfähig für die Ziele, die man eigentlich bei Hertha hat? Ja, siehst du ihn dazu gut eingestellt oder muss da noch was passieren, deiner Meinung nach?
Ich sag mal, Aufstieg, was ja schon irgendwie immer das mitgedachte Ziel ist. Also eben. Es ist jetzt diesmal sozusagen im Unterschied zur letzten Saison nicht das offiziell kommunizierte Ziel. Das gibt es bisher so nicht, aber es ist ja schon irgendwie immer das, was da mitschwingt. Da würde ich sagen, dass doch ein Kader mit so vielen Abgängen und so vielen Jungen nicht direkt in der ersten Saison dafür fit ist. Wobei andererseits, was dann wieder helfen könnte, ich sag mal, von den Kadern in den letzten Saisons hat man es halt erwartet, eben weil so Leute wie ein Fabian Reese, wie ein Mika Cuisance da gespielt haben. Hertha tut sich mit Erwartungen bekanntermaßen eher schwierig und underperformen da dann meistens. Also vielleicht gibt es auch eine Überraschung, eine junge, wilde Truppe, die freier aufspielen kann. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist wahrscheinlich direkt in dieser Saison der Aufstieg zu früh für diesen Kader. Ja, ich würde davon ausgehen, meinem Gefühl nach jetzt ist das ein Kader, mit dem man irgendwie wieder so, ich sag mal, zwischen Platz 10 bis 6 landet. Man hat nach unten mit dem Abstiegskampf nicht unbedingt was zu tun. Man hat es aber auch nach oben nicht zwingend.
Ja, also so ähnlich wie in den vergangenen Saisons, so eine gesunde Mittelfeldplatzierung.
Genau, ja. Mit vielleicht halt aber dem Unterschied, dass ich sagen würde, anders als in den letzten 3 Jahren ist es dann halt diese Saison, ja, aufgrund sozusagen der Arbeit und der Entscheidungen, die man getroffen hat und auch dem Kader, den man aufgebaut hat, auch was man bewusst in Kauf nimmt. Ein Stück weit anders als die letzten Jahre, wo man gesagt hat, man möchte aufsteigen und dann natürlich irgendwie Platz irgendwie 10 im Schnitt oder so natürlich ganz klar underperformed ist.
Ja klar, aber man muss ja auch mal ein bisschen gucken, was damit erreicht werden kann und dementsprechend die Ambitionen anpassen. Ja, wir treffen ja relativ spät in der Saison erst aufeinander. Kurz vor Weihnachten kommt ihr ans Millerntor. Da weiß man sicherlich schon mehr, was dieser Kader zu leisten imstande ist oder was eben auch nicht. Dann würde ich auch diesen Bereich abschließen und ja den Backstage-Bereich betreten mit dem Thema, was du eingangs schon erwähnt hast, als wir in die Diskografie geschaut haben, die Frauen von Hertha BSC. Wenn ich das jetzt richtig sehe, sie spielen jetzt kommende Saison zweite Bundesliga. Das würde für mich bedeuten, die sind, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, komplett durchmarschiert, richtig?
Jein, also das sind unsere ersten Frauen, die zur neuen Saison zweite Bundesliga spielen. Das ist tatsächlich die erste Saison zweite Bundesliga. Also wir haben die erste Frauenmannschaft damals in der dritten Liga übernommen. Die haben die ersten beiden Saisons schon immer echt gut in der Liga und oben mitgespielt, also so Platz 3 mäßig, sage ich mal. Also die waren immer im Aufstiegsrennen. Es hat dann jetzt vergangene Saison endlich geklappt mit dem Umweg durch die Aufstiegsrelegation noch, weil das ist in den Frauenregionalligen leider identisch mit den Männerregionalligen, sprich nicht alle Meister steigen einfach auf, weil es bei den Frauen ist es dann die zweite Bundesliga nicht genug Plätze oder nicht genug Absteiger dafür gibt. Genau, das heißt, das wird jetzt die neue Saison, wird die erste Zweitligasaison. Es sind tatsächlich allerdings auch nicht nur die ersten Frauen, sondern auch die zweite Frauenmannschaft, beziehungsweise die U20 ist es bei den Frauen von Hertha BSC. Die haben wir in der sechsten Liga übernommen. Die spielen jetzt zur neuen Saison dann vierte Liga. Die sind also in den drei Saisons zweimal aufgestiegen, auch mit absoluten dominanten Performances. Die sind im Grunde in den letzten beiden Saisons durchmarschiert, also sind aufgestiegen und direkt wieder aufgestiegen. Also bei den Frauen läuft es bei Hertha BSC.
Okay, danke für die Einordnung. Dann ist der Durchmarsch der zweiten dann eher richtig zu nennen. Und die ersten Frauen haben es ja jetzt in die zweite Liga geschafft. Schön zu hören, dass diese Sparte jetzt erfolgreich Fußball spielt bei Hertha. Was gibt es denn in diesem Backstage hinter den Kulissen noch zu wissen über die Hertha? Was haben wir da verpasst?
Ja, es gibt einiges. Ich sag mal, es gibt ja auch immer noch mal einen Unterschied zwischen so, ich sag mal, internen Themen, die Fans bewegen, oder auch was die Fans selber so auf die Beine gestellt haben. Ein Thema, was gerade intern für Diskussionen sorgt oder auch für Unmut, ist, dass Hertha an die Mitglieder Vorteile oder Rabatte oder Aktionen rangeht und da relativ viel reduziert, weil man anscheinend aus finanziellen Gründen auch reduzieren muss oder zumindestens möchte, um da noch mehr einzusparen. Da ist gerade relativ viel im Wandel. Also das sind dann zum Beispiel auch so Sachen wie die Kurven, Dauerkarten sind teurer geworden oder generell Ticketpreise, Rabatte im Fanshop und solche Sachen, was natürlich jetzt, sage ich mal, zumindest bei den meisten Leuten wahrscheinlich nicht der Grund sind, warum sie Mitglied eines Vereins sind. Da geht's, sage ich mal, schon auch vorrangig ums sich einbringen und seine Stimme einbringen und gehört werden und sich beteiligen, ist natürlich aber trotzdem auch immer so eine Sache. Das ist so ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass Hertha, das haben sie letzte Saison schon getestet und jetzt zu dieser Saison neu eingeführt, dass sie den Ticketverkauf vor allem oder erstmal für Auswärtstickets geändert haben. Da gibt es jetzt ein neues technisches System, was es fairer machen soll. Bei den Fans allerdings, also zumindest so in, sag ich mal, mit den Leuten oder in den Bubbles, wo ich mich bewege und darüber rede, doch eher für Unmut sorgt als für ein Gefühl von Fairness.
Okay, also auch da viel Diskussionsbedarf und, so wie ich es verstehe, nicht so ganz nachvollziehbare Aktionen, der Hertha?
Also Nachvollziehbarkeit ist immer das eine. Teilweise ist es auch einfach, wann und wie kommuniziert wird, ist so ein Ding. Also ich glaube, man kann über Fußballfans generell und auch über Herthaner sagen, dass wir schon durchaus leidensfähig sind. Das müssen die meisten von uns, glaube ich, auch einfach sein. Es ist natürlich dann so Sachen, also zum Beispiel die Sache mit den Mitgliederrabatten, das hat man so nach einer 6-7 Stunden Mitgliederversammlung so als vorletzten Satz im letzten Tagesordnungspunkt dann mal gedroppt, wo dann natürlich man das vor einer Halle gemacht hat, die A schon leerer waren, wo B alle schon müde waren, wo man dann das Ganze auch möglichst schnell, sag ich mal, beenden wollte und auch konnte. Und das sind dann halt so Punkte, wo ich mir so denke, man kann ja über alles reden, und wenn ihr mir logisch begründet, warum die Tickets jetzt teurer werden, oder mir ruhig erklärt, warum wir das Kartenverkaufssystem ändern, ist das eine. Aber ja, also die Kommunikation ist da häufig tatsächlich auch einfach ein Faktor.
Ja, okay, das spielt natürlich immer auch mit rein, wie ich etwas kommuniziere und erkläre, vor allem auch. Also sind halt natürlich immer so Themen, die einen dann ja beunruhigen, gerade wenn man dann nicht ganz nachvollziehen kann, warum und weshalb, und ja, der Kommunikation dann schwierig ist, macht es das nicht einfacher. Ich glaube, das habt ihr nicht exklusiv bei euch, das können wir zum Teil auch nachvollziehen.
Ja, das ist, ja, ich fürchte, Kommunikation ist halt natürlich einfach immer so eine Sache, und je größer der Kreis wird, in den ich kommunizieren muss oder will, desto schwieriger wird es potenziell natürlich auch. Könnte besser laufen, stellenweise.
Das stimmt wohl. Gut, Rebecca, dann würde ich sagen, auch in Anbetracht der Zeit, die wir hier schon sprechen, könnten wir langsam Richtung Zugabe, Abschlussfrage und so weiter kommen. Möchtest du noch was loswerden und uns dann auch verraten, welchen Song du für die Hertha auf die Playlist gepackt hast?
Ja, ich würde mit dem Song mal anfangen. Der Song, den ich dann am Ende auf die Playlist gepackt habe, ist Mastermind von Taylor Swift. Ich habe tatsächlich damit eine ganze Weile gekämpft, wo ich so war, okay, was mache ich jetzt? Und tatsächlich erstmal überlegt habe, okay, irgendwie in welche Richtung gehe ich überhaupt genreartig, wobei dann relativ schnell ich doch irgendwie war, okay, ich möchte gerne eins meiner Pop-Girlies, sage ich jetzt mal, auf die Playlist packen. Hm. Und da muss ich mich dann jetzt hier auch mal so outen, dass ich Taylor Swift-Fan doch bin. Deswegen war ich dann, okay, muss ich das eigentlich machen? Und dann habe ich eine ganze Weile überlegt, weil ich am Anfang noch versucht habe, einen Song von ihr zu finden, wo ich so war, ich glaube, so wird die Saison. Also sozusagen, ihr beschreibt meine Prognose für die neue Saison. Und da bin ich aber nicht so richtig fündig oder glücklich mit geworden. Und dann habe ich am Ende gesagt, okay, ich nehme jetzt einen, der ein Stück weit meine Hoffnung für die Saison beschreibt. Und in diesem Song Mastermind von ihr gibt es die Line, I laid the groundwork and then just like clockwork, the dominoes cascaded in a line. Das ist sozusagen meine Hoffnung für die neue Saison von Hertha BSC, dass bei allen Veränderungen und all dem drumherum, die bei uns aktuell eben eher strukturell sind, dass diese ganzen Veränderungen am Ende dann eben doch ineinander greifen, eine nach dem anderen, so wie die fallenden Dominosteine, so dass es dann am Ende like clockwork, also wie das Uhrwerk, eben doch rund läuft und wir eine, ja, nach unseren Möglichkeiten bestmögliche Saison spielen.
Okay, dann schauen wir mal, ob die ja doch sehr jungen Dominosteine oder Zahnräder, die da jetzt den Kader mitunter mitbilden, die ineinander greifen können und was für die Hertha in der kommenden Spielzeit möglich ist. Gut, Rebecca, da hättest du jetzt noch Platz für eine kleine Zugabe, berühmte letzte Worte, bevor ich dich ja in die, wie eben schon erwähnt, nur noch ganz kurze Pause bis zum Saisonstart in 1,5 Wochen entlasse.
Ja, ich wünsche uns allen eine fantastische, aufregende, spannende Saison mit großartigen Spielen, großartiger Stimmung, großartigen Auswärtsfahrten. Ich freue mich darauf, im Dezember hoffentlich in Hamburg zu sein, bei euch bei St. Pauli zu Gast zu sein, wieder am Millerntor. Und uns, mir und Hertha BSC wünsche ich Ruhe. Eine möglichst ruhige Saison.
Auch mit diesem Wunsch bist du nicht alleine, wenn ich so an die bisherigen Aufnahmen denke. Da gibt es einige Vereine, die würden sich einfach mal wünschen. Eintracht Braunschweig zum Beispiel, die wollen jetzt nicht schon wieder bis zum letzten Spieltag hoffen und bangen, dass es irgendwie reicht. Aber gut, da hast du ja gesagt, das sind Gefilde, in denen siehst du die Hertha gar nicht unbedingt. Kann mich auch anschließen, dass ich dann mich darauf freue, am vorletzten Spieltag, dem letzten Auswärtsspiel dann der kommenden Spielzeit nach Berlin zu kommen. Traditionell ist das eigentlich immer dann eine Fahrt mit dem Sonderzug, was natürlich in den letzten Jahren so früher einfacher zu organisieren war, als noch klar war, dass auch da schon die Terminierung fix ist. Das haben sie ja vor einer Weile gekippt, dass man da gar nicht mehr genau weiß, wann würden wir denn dann überhaupt in Berlin spielen. Aber trotzdem wird das auf jeden Fall eine coole Auswärtsfahrt, da freue ich mich drauf. Und ja, in dem Sinne, danke dir für heute erstmal und komm gut in die neue Saison. Danke dir.
Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte und auf eine gute Saison 26/27.
Genau so. Mach's gut. Ciao.
Ciao.